Gut, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch mal kurz zurückblenden. Von vor 14 Tagen hat man über die Agape-Liebe gesprochen, dass wir nach dieser Liebe streben. Der Teil 2 waren immer noch beim 1. Korinther 14, Vers 1, dass wir nach dieser Liebe streben. Und ich möchte einfach noch mal wiederholen, weil es gibt bei den Geistesgaben eine wunderbare Gabe, die nicht offiziell in der Bibel verankert ist, die man aber bei allen Aposteln wiederfindet. Petrus erwähnt sie sogar in seinem zweiten Brief. Und das ist die Gabe der Wiederholung. Das heißt, wenn man etwas wiederholt, festigt etwas. So, will ich nochmal die Eckpunkte nochmal erwähnen von diesem Streben nach der Liebe. Und das Erste wäre, man muss erstmal die Liebe erkennen und glauben. Du kannst keine Liebe weitergeben, keine Liebe Gottes. Das war im 1. Johannes 4 stand es wohl. Aber ihr habt ja die Verse alle gehört. Ich nehme bloß die Eckpunkte nochmal durch. Man muss die Liebe Gottes erstmal erkennen, wie die Simone das heute schon in der Begrüßung betont hat, immer wieder neu, dass man für sich persönlich erkennt, dass Gott einen liebt. Und das kann immer tiefer rücken in unser Herz hinein, bis es zu einer Glaubensgewissheit wird. Und dann, wenn du diese Liebe erkannt hast, musst du diese Liebe auch glauben, dass sie alle Zeit für dich da ist und dass Gott keinen Unterschied macht. Und das Nächste ist, du musst dich in dieser Liebe bewahren. 1. Johannes 4, 16. Und diese zwei Schritte stehen alle in einem Vers. Das heißt, du musst in dieser Liebe bleiben und dich selbst in dieser Liebe bewahren. Das ist deine Aufgabe als Nachfolger von Jesus Christus. Das ist deine Aufgabe hier auf dieser Erde als Kind Gottes, als Sohn des Allmächtigen und als seine Tochter. Du musst dich bewahren da drin, dass dir das nicht wieder wegrutscht. Ja? Und wie bewahre ich mich darin? Durch Gehorsam. Das sind so ganz simple Schritte aus Johannes 15, ich glaube Vers 9 und 10, erwähnt das Jesus. Er war auf dieser Erde und er sagt, mach dasselbe wie ich. Ich habe mich in der Liebe meines Vaters erhalten und sie mir bewahrt, indem ich getan habe, was er mir befohlen hat. So macht ihr dasselbe. Bleibt in meiner Liebe, indem ihr tut, was ich sage. Und damit hast du das Leben im Geist in einem Satz zusammengefasst. Erkenne die Liebe Gottes, glaube sie, und setze das, was du hörst, um. Und was sagt Gott? Was sind seine Gebote? Liebe Gott zuerst und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das tust, dieses Gebot umsetzt, dann bewahrst du dich in dieser Liebe Gottes und du bleibst in diesem Kreislauf. Aus dem Himmel kommt die Liebe Gottes in dich hinein. Und die Liebe Gottes ist das Einzigste, weil sie von Gott kommt. Wenn du es austeilst, wird es mehr. Du lässt dich erfüllen von seiner Liebe und du gibst sie zu Gott. Und du gibst sie deinem Nächsten. Und in dem Moment füllt Gott dich erneut auf. Ja, bleib in diesem Kreislauf drin. Das heißt, bewahre und erhalte dich, bleib in seiner Liebe. Amen. Und wenn du spürst, dass die Liebe Gottes nicht mehr so fließt in dir und durch dich hindurch, dann musst du schauen, wo du dort einen kleinen Stopper drin hast. Und den musst du entfernen, und damit es wieder neu fließt. Amen. Das ist gar nicht kompliziert. So, und dann geht es weiter, wir müssen in unserem Herzen, in unserem Fleisch, in unserer alten Natur, müssen wir zwei Dinge überwinden. Und das Erste, was wir überwinden müssen, um die Liebe Gottes auch weiterzugeben, auch in Bezug auf unseren Nächsten, ne, wir müssen diese fleischerne Gesinnung überwinden, dass wir nur Leute lieben, oder die wir nett finden. Und die wir nicht so sympathisch und nicht nett finden, da haben wir echt ein Problem. Ja? So, und das ist die seelische Liebe. Und das Griechische hat ja doch drei Worte für Liebe, wo es im Deutschen bloß eins gibt. Also die Griechen verstehen das besser. Und diese seelische Liebe ist Phileo. Das ist das einfach das, was jeder Mensch auch kann. Wie Gott sagt, oder Jesus sagt dann in Matthäus 5, wenn ihr die liebt, die euch lieben, macht ihr dasselbe wie die Heiden, wie die Sünder. Da macht er nichts Besonderes. Da seid ihr keine Nachfolger von mir. Denn jeder Nichtgläubige liebt seine Familienangehörigen. Und die, die ihm Gutes tun und die ihn lieben, die liebt er zurück. Also da macht er überhaupt nichts Besonderes. Und das ist das griechische Wort Phileo. Freundschaftliche Liebe. Aber die Agape-Liebe ist es sind mehrere Etagen drüber. Die kommt nämlich von Gott. Und die hat die wunderbare Eigenschaft, sie liebt alle. Und so kannst du schon mal prüfen, welche Liebe gibst du weiter, an welche Liebe stehst du, liebst du nur bestimmte Leute, suchst du sie dir aus oder wo du Sympathie empfindest, dann bist du noch im seelischen Bereich und das darf sich aber verändern in den geistigen Bereich. Die Liebe, die von Gott kommt, liebt alle Menschen gleich. Amen. Ganz einfach wieder, aber im Alltag dann umsetzbar. Und dann müssen wir auch diesen, das war der erste Punkt, und der zweite Punkt war jetzt, das muss man auch noch überwinden müssen, wir müssen unsere Ich-Bezogenheit und unsere Passivität überwinden. Weil wir sind in unserer alten Natur so auf uns selbst fokussiert, dass uns der Blick auf den Nächsten recht schwerfällt. In unserem Alltag. Wir sind beschäftigt mit uns selbst. Und dann das, was Gott uns gibt, das Gebot, liebe Gott zuerst und deinen Nächsten wie dich selbst, das müssen wir ganz neu in den Blick bekommen. Und da müssen wir das überwinden, diese Haltung, diese Gleichgültigkeit Gott gegenüber und diese Gleichgültigkeit dem Nächsten gegenüber, wo man im Herzen nicht berührt wird. Ja, das ist Fleisch und das muss überwunden werden. Das hat nichts mit Gottes Charakter zu tun. Gott hat Erbarmen und Gott hat ein Mitgefühl, kein Mitleid, das würde ich, sondern hat ein Mitgefühl und hilft. Amen. So, und diese Passivität, diese Gleichgültigkeit und diese Unberührtheit im Herzen, die müssen wir überwinden und das geht nur durch das Feuer der Liebe Gottes. Amen. Und dann kann das Ganze florieren. Und jetzt nochmal auf die Gemeinde bezogen, gibt Paulus mehrere Anweisungen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Da geht es schon mal los. Punkt 1. Nehmt einander an, so wie der andere ist, zur Ehre Gottes. Damit verherrlichen wir Gottes. Gott steht dort im Römerbrief. Das heißt, wenn wir einander jetzt, wie wir hier sitzen, einander annehmen, erst in deiner Ehe, in deiner Familie, aber auch hier in der Gemeinde, ich rede jetzt mal von diesen geschwisterlichen Familie, wenn wir einander so annehmen, wie Christus dich angenommen hat, dann dürfen wir keine Probleme mehr miteinander haben. Weil dein Blick kommt, oh, Christus hat mich angenommen mit meinen ganzen Persönlichkeit, ich sage es mal so ganz förmlich. So hat Gott mich angenommen, bedingungslos, und so möchte er, dass wir einander annehmen. Und dann geht es weiter im Philipperbrief, gibt Paulus noch diese klaren Anweisungen, dass wir den anderen höher achten sollen wie uns selbst. Und im 1. Korinther 13, Vers 4 und 5, wo es um die Liebe geht, die Agabeliebe, die Liebe sucht nicht das ihre. Also die Liebe kümmert sich nicht in erster Linie um die eigenen Dinge, sondern die Liebe sucht das, was dem anderen dient. Das findest du dann in Philipper 2 wieder. Sucht nicht das eigene, sondern suche das, was dem anderen dient. Und jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Und dann steht dort, dann seid ihr dem Christus gleich. Und Gott möchte uns ja verändern, dass wir Christus gleich werden. Deswegen sind wir ja noch nicht im Himmel, sondern noch hier auf der Erde. Ja? Wenn wir in dem Moment, wo wir neu geboren werden, eine neue Schöpfung sind, da ist in uns der Geist neu geboren. Aber unsere Seele hat noch krasse Veränderungsbereiche, die noch verändert werden müssen. Deswegen befinden wir uns auf dieser Erde. Erstens, damit wir selber verändert werden in das Bild von Jesus und damit wir andere zu Jesus führen. Denn wenn wir in dem Moment sofort in den Himmel entrückt würden, wo wir wiedergeboren werden, dann würden wir in alle Ewigkeit in diesem Zustand bleiben. So ist die Heiligung der nächste Schritt, nachdem wir wiedergeboren sind. Und die Heiligung bedeutet, verändert zu werden in das Bild von Jesus. Amen. Und Philipper 2, ich habe es gerade erwähnt, gibt das Vorbild, wie Jesus war. Das ist... erwähne bloß mal einen Punkt, dass in dieser Bibelschulserie, was wir da angehört haben, da hat auch viel in der Gemeindegeschichte, kennt er sich aus, hat viel recherchiert und so weiter. Und da sagte der Bruder, diese Thematik, die wir hier in der Gemeinde eigentlich ziemlich relativ häufig betonen, das ist in der heutigen weltweiten Gemeinde sehr unterbelichtet. Und er sagte, in den Erweckungszeiten oder vor 100, 150 Jahren gab es diese Buße, der Glaube an Gott, diese Wiedergeburt. Und dann wurde das nächste Thema sehr stark betont, ist das Thema Heiligung. Diese Veränderung des Charakters, die Veränderung unserer Seele in das Bild von Jesus Christus. Das wurde so stark betont. Und dann hast du entsprechende Resultate. Und er sagte, in der heutigen Gemeinde, er kommt aus Amerika, ist das fast aus dem Predigtbereich verschwunden, spätestens dann, seit David Wilkerson beim Herrn ist. Das war einer der wenigen, oder Steve Hill, die so in diese Richtung gesprochen haben. Das kommt dann danach und das ist die Umgestaltung unseres Charakters in sein Wesen. So ist das Wort Gottes, also was wir hier tun. Und der Markus hat ja letzte Woche noch eins draufgesetzt mit der Offenbarung des Vaters. Also müsste er jetzt schon tiefer gegründet sein im Wort Gottes, dass du erkannt hast, wer Gott dein Vater ist und dass du als sein Sohn und seine Tochter ein Nachahmer deines Vaters bist. So sagt Jesus, liebt eure Feinde, damit ihr, Matthäus 5, damit ihr Kinder eures Vaters in den Himmel seid. Denn er lässt die Sonne aufgehen über den Gerechten und über den Ungerechten. Amen. Also, wenn man das mal richtig betrachtet, ne, lässt Jesus uns, wie ich vorhin schon erwähnt habe, keinen Freiraum, nur Menschen zu lieben, die uns sympathisch sind. Wenn auf uns, von uns erwartet, dass wenn wir von Neuem geboren sind, das neue Leben des Christus in uns haben, vom Heiligen Geist, dass wir sogar die Feinde lieben. Das sind die Menschen, die uns ja gar nicht sympathisch sind. Das heißt, die uns eigentlich zur Seite schaffen wollen. Und die sollen wir lieben. Und ich habe vor 14 Tagen das Beispiel erwähnt, bevor ich die Nachricht gekriegt habe von Nigeria, wo 30.000 Christen diese Dörfer verlassen mussten, die von den Muslimen dort viele abgeschlachtet wurden. Die sind dann geflohen, leben jetzt in großen Flüchtlingslager. Da haben wir heute gesammelt dafür, um ihnen zu dienen. Und ein Pastor hat dort in der Voice of the Martyrs, ja, habe ich so einen Bericht gelesen, und der ist dort geblieben. Da hat seine Familie, seine Frau und Kinder in Sicherheit gebracht und dann ist er zurückgekehrt. Und um den noch verbliebenen Christen zu dienen und um den Muslimen weiterhin Zeugnis zu geben. Er sagte, ich kann diese Muslime, die so viele meiner Brüder und Schwestern auch aus seiner Gemeinde wurden, etliche abgeschlachtet, ich kann sie nicht hassen, sondern ich muss sie lieben. Und deswegen bleibe ich dort. Ob ich dabei umkomme, das spielt für mich keine Rolle. Denn ich habe mein Leben bereits niedergelegt, als ich Christus aufgenommen habe. Bin ich mit ihm gestorben. Und mein Leben ist in seiner Hand. Und ich lasse mich von ihm gebrauchen, den Menschen dort zu dienen. Amen. Das ist ein Zeugnis, wie das Evangelium wirkt. Amen. Und Söhne Gottes hervorbringt, die einen Charakter haben wie Jesus. Amen. Gut, und für uns ist aber, wenn wir diese Botschaft hören, und es ist wichtig, dass wir die entsprechenden Dinge auch umsetzen, sonst hat es für uns relativ wenig Sinn. Und da haben wir vor 14 Tagen das dann auch so, für manche war es vielleicht befremdlich, aber ich fand es ganz gut, mal so einander ganz praktisch am Ende der Predigt haben wir uns das mal ausgetauscht und haben einander wertschätzende Worte gesprochen. Ja, so sollte es ja sein. Und da kamen interessante Sachen bei mir an, fand ich sehr gut, ermutigend. Und eine Sache war, hat sich eine Schwester aus der Gemeinde bedankt für die Worte Gottes, also für die Predigten und so weiter. Und dann sagt sie im Nebensatz, naja, von diesen vielen Worten Gottes, die hier gelehrt wurden, haben wir als Gemeinde, sie hat gleich mal in der Wir-Form gesprochen, haben wir als Gemeinde ja relativ wenig umgesetzt. Und das kannst du für dich selber entscheiden, ob es für dich zutrifft, ich denke schon. Weil wir diese Haltung haben, dass wir gern Lehre aufnehmen und wenn es im Geist ist, fühlen wir uns aufgebaut. Aber der nächste Schritt ist, das entsprechend umzusetzen. Ja. Und das heißt, letzte Woche schon mal ein paar praktische Tipps gegeben, liebende, wertschätzende, anerkennende Worte zu sprechen, auch erstmal in deiner Ehe, in deiner Familie. Ja, die Männer sagen ihren Frauen, dass sie sie lieben. Hörte Simone jetzt sehr oft. Ja, sie bestätigt, Halleluja. Ja, ich muss ja das Wort auch umsetzen, ne? Und die Aufgabe der Frauen ist, ihre Männer zu ehren und zu wertschätzen. Amen. Hat sie auch gemacht. So, das wäre jetzt meine Frage an die Ehefrauen unter uns. Habt ihr eure Ehemänner in den letzten 14 Tagen gewertschätzt, aufgebaut mit Worten? Müsst jetzt keine Hände heben. Aber ich finde es sehr gut, dass die Frauen das umsetzen. Amen. Also ich habe schönes Essen machen auch, aber mit Worten ehren, wertschätzen. Also ich habe jetzt den Teil der Frauen sehr stark betont. Ne? Gut. Also praktiziert das. Und dann auch unter den Geschwistern. Sagt wertschätzende, anerkennende Worte. Nicht bloß, wenn man aufgefordert wird, sondern lasst es zur Gewohnheit werden. Damit baust du den Leib auf. Amen. Gut. Und wenn wir das tun, täglich die Gebote Gottes tun, ihn zu lieben, ihm wertschätzende Worte zu sagen und einander zu lieben, da gehört auch konstruktive Kritik dazu, denn in den Sprüchen steht, ein Heuchler sagt dir nie die Wahrheit. Aber ein rechter Freund konfrontiert dich mit der Wahrheit. Amen. Also wollen wir keine Heuchler sein und nur, ach, lieber Gott, sondern wenn Dinge sind, konfrontiert ein liebender Freund dich mit der Wahrheit, so wie dein Vater im Himmel oder der Heilige Geist es tun. Also es geht nicht um dieses sentimentale, seelische, sondern es geht um die Liebe Gottes. Amen. So, und wenn wir das praktizieren und in unseren Alltag beständig einbauen, dann geschieht etwas, was Jesus dort in Matthäus 5 zum Ausdruck bringt, am Ende dieses, wo er über die Liebe spricht, den Feinden gegenüber. Und dann sagt Jesus, damit ihr vollkommen werdet, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, wenn wir das täglich einpraktizieren, kommen wir in einen Zustand hinein, wo die Liebe in uns vollkommener wird. Und das möchte ich mal den Vers dort heute mal beginnen. 1. Johannes 4, Vers 17. Da steht nämlich nach Vers 16. Und der Vers 16 war dieses Schriftwort, was ich vor 14 Tagen sehr ausführlich erwähnt habe. Ne? Erkennt die Liebe, glaubt die Liebe und bleibt in der Liebe. Und dann, wenn wir der Liebe bleiben, sie praktizieren, fährt Johannes fort in 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe Gottes bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das heißt, wenn wir die Liebe Gottes erkennen, wenn wir sie glauben, wenn wir sie praktizieren, anwenden, das Gebot der Doppelliebe tun, dann wird die Liebe Gottes bei uns und in uns vollendet. Dann kommt sie zu einer Vollkommenheit. Und wisst ihr, was das hervorbringt? Dann haben wir eine Freimütigkeit und eine Zuversicht am Tag des Gerichts. Und der Tag des Gerichts ist eines der zwei unabänderbaren Termine, die in deinem Leben noch vor dir liegen. Und der Tag des Gerichts bedeutet, du stehst ganz allein vor dem Richterstuhl Christi. Das ist eine Grundlagenlehre, aber ich bringe es dir bloß mal rein. So, und da spricht Johannes, wenn wir diese Dinge in die Liebe erkennen, glauben, praktizieren, umsetzen, zur Tat werden lassen, dann wird die Liebe in uns vollkommen und dann stehen wir vor Gott, vor dem Richterstuhl Christi und dann haben wir Zuversicht. Wir haben keine Angst. Wir haben kein schlechtes Gewissen, wenn wir vor ihm stehen, sondern wir haben Zuversicht und Freimütigkeit, wenn wir vor ihm stehen, weil Gott seinen Charakter in uns sieht, den der Heilige Geist geformt hat, indem wir das getan haben, was er uns befohlen hat. Amen. Und das wollen wir ja alle, dass wir mit Zuversicht dann vor ihm stehen. Amen. Weil dort, vor diesem Richterstuhl Christi, wird entschieden, welchen Lohn du für die gesamte Ewigkeit bekommst. Da geht es nicht um Himmel und Hölle, sondern wie dein Lohn im Himmel ausschaut und was Gott für dich vorbereitet hat. Deine eigentliche Berufung beginnt dann. Hier auf der Erde ist alles Vorbereitung. Und so wie wir hier im Kleinen treu gewesen sind, so wird er uns im Himmel über Meer setzen. Jetzt schon hier, aber dann erst oben. Das heißt, wenn wir uns selbst erniedrigen und den anderen höher achten als uns selbst, geschieht das, was Paulus sagt in seinen Briefen, dulden wir, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns selbst hier auf dieser Erde demütigen und den niedrigsten Platz einnehmen, den Diener von allen sind, dann sind wir im Himmel die Größten. Weil die Maßstäbe des Reiches Gottes sind vollkommen entgegengesetzt zu den Maßstäben dieser Welt. So sagt der Jesus, wenn er auf der Erde die Machthaber dieser Erde, sie unterdrücken die Menschen, sie beherrschen sie, sie schüchtern sie ein. Und gerade diese Diktatoren, die machen ihr Land kaputt. Ja, Syrien zum Beispiel oder Assad und wie sie alle heißen. Ne? Diese Machthaber machen ihr Land kaputt. Sie beherrschen die Leute und bringen die eigenen Leute nur um. So, aber Jesus sagt, in seinem Königreich soll es nicht so sein, sondern der Größte soll der Diener von allen sein. Das heißt, wenn du diese Gesinnung wie Christus hast, der Niedrigste von allen wurde, der sich erniedrigt hatte bis zum Tod am Kreuz, wurde er erhöht und wurde über alles andere erhoben. Und Jesus wurde der Name gegeben, der über jeden anderen Namen steht. Und warum wurde Jesus der Name gegeben, der über jeden anderen Namen steht? Philipper 2. Weil er sich vorher erniedrigt hatte, Mensch wurde wie wir, als Gott Mensch wurde wie wir, so wurde er zum Menschensohn. Er hat sein Leben niedergelegt für uns, war gehorsam bis zum Tod, dem Vater gehorsam. Und deswegen hat Gott, der Vater, ihn erhöht und über alles andere gesetzt und ihm die Herrschaft und die Autorität und das zukünftige Gericht übergeben. Jesus sagt, der Vater richtet niemand, er hat das Gericht mir übergeben. Das heißt, Jesus ist der König aller Könige, der Herr aller Herren und der Richter über Himmel, also über Himmel und Erde, über Leben und Tode. So, und ihm dürfen wir folgen. Derek Prinz hat es immer so schön gesagt, der Weg nach oben führt nach unten. Das heißt, diese Gesinnung, nicht nach etwas Hohem zu streben, sondern sich zu erniedrigen und den Weg eines Dieners zu gehen, sich unterzuordnen, einzuordnen und zu dienen, dann wird Gott dich auf dieser Erde erhöhen. Amen. Das haben wir vor zig Jahren. Ich bin eigentlich dankbar für Derek Prinz, war eigentlich unsere Bibelschule vor Jahrzehnten, dass er uns diese Dinge gelehrt hat. Wir haben dann angefangen, diese Dinge zu praktizieren und haben uns untergeordnet, haben uns eingeordnet. Wir wollten nie vorne dran stehen, haben nie nach Position gestrebt. Daher musste uns ziehen und manchmal einen kleinen Tritt verpassen, dass wir gegangen sind, weil wir uns das nie zugetraut haben. Aber wenn wir diesen Schritt gegangen sind, hat er das immer bestätigt. Amen. Also entwickle eine dienende Haltung und das hat was mit dieser Agabeliebe zu tun. Dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Wir kommen ja irgendwann zu den Geistesgaben noch. Ja. Und es geht um diese. Aber diese Grundhaltung, wenn die nicht drin ist, kann auch eine Gabe, die Gott dir gibt, dich zum Stolz verführen. Was sagt Paulus? Lege keinem Neubekehrten die Hände auf und setz ihn als Ältesten ein oder gib ihm ein Amt in der Gemeinde. Macht das ja nicht, damit dieser Neubekehrte nicht unter dasselbe Gericht des Teufels fällt, nämlich dass er stolz wird, sich überhebt. Sondern setze nur Personen ein in der Gemeinde, in den Dienst, die sich bewährt haben im Dienen und nicht nach Positionen gestrebt haben. Denen kannst du Verantwortung übertragen, sagt Paulus, weil sie nicht stolz werden. Damit sie nicht unter dasselbe Urteil des Teufels fallen. Weil der Teufel war gesalbt. Es war ein schirmender Cherub, der war gesalbt mit vielen, 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 vielen Gaben. Und das hat ihn stolz gemacht. Und da wollte er noch mehr, da wollte die nächste Etage, da wollte er sein wie Gott. Kein geschaffenes Wesen, sondern wollte sein wie Gott. Und das hat ihn von diesem höchsten Platz neben Gott, also Hallel hieß er vorher, nicht Lucifer, es ist bloß ein Erscheinen, ist ein lateinisches Wort davon. Und es war ein Erzengel Hallel und der war direkt unter Jesus untergeordnet. Und von diesem allerhöchsten Platz, den ein geschaffenes Wesen haben kann, wurde er herausgeworfen in die tiefsten Tiefen der Hölle. Amen. Und die Menschheit, als sie fiel im Garten Eden, ist mit dem Teufel von der Erde in die tiefsten Tiefen gefallen. Die Menschheit lebt in einem gefallenen Zustand. Und die Schöpfung lebt in einem gefallenen Zustand. Und deswegen nehmen die Naturkatastrophen zu. Wie hat das Jahr angefangen mit dem Erdbeben? Und ich habe jetzt schon das zweite prophetische Wort. Ich habe das jetzt mal während der Feiertage Leuten, Geschwistern weitergeschickt, die Englisch verstehen. Und da war eine sehr gute Predigt Ende des Jahres von John Kilpatrick. Viele kennen ihn noch. Das war der leitende Pastor von der Pensacola-Erweckung. Und der spricht immer noch in diesem Erweckungsfeuer. Hat sich das über die Jahrzehnte bewahrt. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Aber das habe ich mal empfohlen bekommen. Und er hat jetzt eine Predigt gehalten, hat darüber gesprochen, was der Herr ihm gezeigt hat, dass im Jahr 2024 das noch zunehmen wird, nämlich Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, Erdbeben, klimatische Veränderungen, Stürme und was du dir denken kannst. Und der Grund dafür hat nichts mit CO2 zu tun. Eigentlich brauchte Deutschland keine CO2-Steuer jetzt irgendwo auflegen, sondern müsste das Land zur Buße aufrufen und dann wird es der Umwelt besser gehen. Weil die Umwelt, die Schöpfung, in der wir leben, ist immer in Beziehung, in Interaktion mit dem Menschen. Als der Mensch fiel, kam die Schöpfung in einen Zustand der Vergänglichkeit, Römer 8. Seitdem wartet die Schöpfung sehnsüchtig in Geburtswehen, dass Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet und er alles erneuert, wie es am Anfang war. Aber bis dahin liegt die Schöpfung in Geburtswehen und er hat es verglichen mit vielen Stellen aus dem Alten Testament, die bis heute noch Gültigkeit haben, dass die Sünde eines Volkes das Land verunreinigt. Deswegen wurden ja damals die kanaanitischen Völker, kamen unter das Gericht Gottes, weil sie das Land verunreinigt haben. Und heute ist genau noch so, dass die Sünde einer Nation das Land verunreinigt und dann kommt ein Zustand, wie es schon in den Mose wie schon steht, dass das Land, die Schöpfung, die Erde, das Geschaffene anfängt, die Menschen auszuspeien. Das heißt, die Erde, dieser Globus, kann die Sünde der Menschheit nicht mehr ertragen, weil es immer in Interaktion ist. Der Mensch war ja gesetzt, über die Schöpfung zu herrschen. Und als er fiel, kam die Schöpfung in gefallenen Zustand. Und durch die Sünde kam das Ganze, die ganze Zerstörung und Vergänglichkeit ohne Schöpfung rein. Und wenn die Sünde immer mehr zunimmt, wie es heutzutage ist, ja, und gestern hat mir jemand gesagt, dass wohl, ich habe es nicht nachgeprüft, dass wohl jetzt ein Gesetz verabschiedet worden ist oder eine Verabschiedung ist, dass du in Deutschland dich im Jahr 3 bis 4 Mal dein Geschlecht verändern kannst. Also im Januar bist du ein Mann, im Februar bist du oder März bist du eine Frau, Mai bist du wieder ein Mann und im Dezember sagst du, nee, ich bin doch lieber eine Frau. Ne? So, das heißt, diese Sünde lastet dermaßen stark auf einem Land, diese Verwirrung, die Identität eines Menschen wird völlig zerstört. Und warum? Damit du diese Menschen kontrollieren und steuern kannst. Wenn du nicht mal weißt, ob du Mann oder Frau bist, dann ist alles andere in Frage zu stellen, dann kann man mit dir machen, was man will. Wenn du nicht mal deine Identität erkennst. Und ihr Lieben, wie hat Jesus so schön gesagt, den Leuten von Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als wie dieser Nation, die solche Dinge glaubt und praktiziert. So, das heißt, diese Sünde lastet schwer auf der westlichen Welt. Und die Erde fängt an zu reagieren, indem sie die Bewohner ausspeit, sich in Geburtswehen erhebt, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Das sind alles solche Reaktionen der Erde oder für klimatische Veränderungen, Stürme und so weiter, wo die Erde, die Schöpfung reagiert auf die Sünde. Und unsere Aufgabe ist, die Menschen zur Buße zu rufen. Amen. So wartet Gott darauf, dass seine Gemeinde jetzt in diese Reife reinkommt, in diese Vollkommenheit. Denn was sagt das Wort in 1. Johannes 4, 17? So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Es ist nicht erstaunlich, wenn wir diese Liebe praktizieren. Dann sagt das Wort, wir sind auf dieser Erde, du und ich, wir sind so auf dieser Erde, als wären wir Jesus. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Amen. Und so wie Jesus gebraucht wurde, will Gott dein Vater dich gebrauchen in dieser Welt. Und wenn wir Jesus mal sehen, ist Jesus in seinem Charakter, seiner Liebe und aber auch seiner Wahrheit, die wir schon jetzt eine ganze Weile beschrieben haben, das ist das eine. Und was bringt das in uns hervor, den Charakter von Jesus? Galater 5, die Früchte des Geistes. Die Früchte des Heiligen Geistes sind der Charakter von Jesus Christus. Und die bringt der Heilige Geist durch den Prozess der Heiligung in uns hervor. Weil ich erwähne nur 1. Petrus 1, und dann gibt es noch weitere Schriftstellen, die das belegen, dass die Heiligung, die Veränderung in das Bild von Jesus durch den Heiligen Geist geschieht. Dort steht die Heiligung des Heiligen Geistes. Und die Früchte des Geistes, wenn wir in Christus bleiben und Gott lieben und einander lieben, bringt der Heilige Geist die Früchte hervor. Und die erste Frucht ist die Liebe. Amen. Diese Agabeliebe. Und dann geht es weiter durch. Gegen die ist das Gesetz nicht gerichtet, bist du frei vom Richterspruch Gottes. Und das ist der Charakter von Jesus. Und dann ist Jesus aber nicht nur in seinem Charakter sichtbar gewesen, sondern er hat auch Werke getan. Und die Werke, die er getan hat, waren drei. Er hat das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt, er hat die Kranken geheilt, wo er hinkam, alle, und hat die Dämonen ausgetrieben. Und er sagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also mit dieser Thematik haben wir uns da beschäftigt während unseres Retreats. Ich erwähne es bloß nochmal. Das sind die drei Werke, die Jesus getan hat. Und er möchte, dass wir dieselben Werke tun und laut 1. Johannes 14, Vers 12 noch größere, weil er zum Vater gegangen ist. Jeder Gläubige. Das Evangelium weitergeben, nach dem Maß deiner Gabe und deines Umfelds, die Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Du hast die Vollmacht und Autorität und den Auftrag von Jesus Christus erhalten. Und er befähigt dich, diese Dinge zu tun. Und dazu dienen die Gaben des Geistes. Zum Gemeindeaufbau, dass die Gemeinde aufgebaut wird, aber auch dem Nächsten zu dienen. Das heißt, diese Befähigung zu diesen drei Werken, die Jesus getan hat, und die Gaben des Heiligen Geistes und die Dienstgaben, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, das ist alles der Gemeinde gegeben und damit drückt sich Jesus aus. Zum Beispiel die Dienstgaben, die fünf Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, ist Jesus durch fünf. Also Jesus war alles. Er war der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer. Und er teilt seine Gaben aus. Amen. Damit nicht einer alles hat. Sei sehr vorsichtig. Es gibt manche, ich habe das schon oft in den letzten Jahrzehnten beobachtet. Wenn jemand eine Offenbarung hatte, ein Mann oder Frau Gottes, und die war von Gott, und Gott bestätigt das, er segnet das, es geschehen Dinge, dann entwickelt sich das zu einem ungesunden Dienst, wenn diese Person dann das, was sie tut und erkannt hat, auch das Prophetische, kann es jede Dienstgabe hernehmen, dann als das Absolute hinsetzt und andere Dienstgaben als geringer achtet. Ich habe das so oft beobachtet. Die Evangelisten verachten die Propheten zum Beispiel. Und immer. Und die Lehrer, ja, das ist auch immer so ein Ding, die machen es ja ausführlich, die Propheten immer zack, bumm. Und nee, das braucht alles. Weil Jesus lehrte das Volk. Und er sprach prophetisch. Amen. So. Und sei sehr vorsichtig, wenn Menschen und auch Geschwister, ich habe das so oft beobachtet, Dienst der Männer und Frauen dann wie so einen Fanclub haben. Und da, dann, wo die hinkommen, reist der Fanclub hinterher. Der quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe jetzt, ich sage nicht, wer das war, aber nur das Thema mal, in, nicht allzu weit weg hier, kam immer derselbe Mann Gottes. So. Zu den Veranstaltungen, zu den Seminaren, kamen die Leute aus dem deutschsprachigen Raum, sein Fanclub. Und die Leiterschaft, eine Frau, ein Ehepaar, hat uns gesagt, von der eigenen Gemeinde wurden immer weniger. Kam fast niemand und der Saal war gefüllt von dem Fanclub. Da ist was falsch. Es ist gut, eine Dienstgabe zu nutzen und diese Dinge, was dort gegeben wurde, zu nehmen und mit einzubauen, aber das ist nicht das Absolute. Und dann heißt nur dieser Mann, diese Frau, die haben die volle Erkenntnis und ich folge unter dem nach, was er sagt. Und wenn er sich etwas in eine bestimmte Richtung bewegt, die nicht von Gott ist, die nicht seiner Gabe entspricht, geht der ganze Fanclub geht in dieselbe Richtung. Geht er in die Richtung, geht der ganze Fanclub mit. Weil es ist ein gesalbter Mann, hat Resultate. Ich sag's mal ehrlich, die meisten, von denen ich gehört habe, die so Fanclub hinherziehen, denen fehlt etwas ganz Entscheidendes. Denen fehlt die Sichtweise für Neutestamentlichen Gemeindebau einer Ortsgemeinde. Das habe ich bei fast allen dieser Großen, die die Fanclub hinherziehen, vermisst. Die ziehen ihren Fanclub aus den Gemeinden sicher daher. Schreib mich ein, baue deine weltweite Gemeinde. Und sie lassen das, wozu Jesus gekommen ist, ich will meine Gemeinde bauen. Vor Ort, was die Apostel getan haben. Außer Acht. Und spätestens an dem Punkt schalte ich meistens ab. Dann sage ich, okay, war gut, aber es fehlt was. Gut, so wie Christus ist, sind wir in dieser Welt seine Charakter, seine Früchte des Geistes, die Befähigung, die Gaben des Geistes. Und die sind untrennbar. Die Früchte und die Gaben sind untrennbar. Beides in Einheit repräsentiert deinen Messias Jesus Christus. Der Charakter der Liebe, die messerscharfe Wahrheit in der Lehre, das Reich Gottes und demonstriert durch übernatürliche Zeichen und Wunder, Heilung, Befreiung und damit wird das Reich Gottes auf diese Erde gebracht, bringt Wiederherstellung und Gott zeigt sein Wesen, dass er die Menschen liebt, weil er alle geheilt hat, zum Beispiel. Und die Menschen von dämonischen Besetzungen freisetzt. Amen. Und das gehört alles zusammen. Das Wesen, die Lehre und die Kraftwirkung. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt im Korintherbrief, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und das müssen wir in Einheit sehen. Ich habe früher viele Gespräche gehabt, hier und da und dort, mit Geschwistern aus einer christlichen Richtung, die das Wort Gottes ernst nimmt, aber dem Heiligen Geist gegenüber extrem ablehnend ist. So, und dann habe ich mit ihnen über die Gabe Sprachengebets gesprochen und die Geistesgaben. Da habe ich gesagt, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Früchte des Geistes. Was wird Gott der Vater dazu sagen? Dass sein Geist gesandt hat, damit der Geist Gottes in dir den Charakter, das Wesen hervorbringt des Christus und die Befähigung des Christus. Und wenn du plötzlich sagst, na, die Liebe und so, das tut mir gut. Also wenn ich so liebevoll bin wie Jesus und so klar, das nehme ich. Aber die Befähigung, das finde ich etwas schwierig. Das lehne ich komplett ab. Das heißt, du beleidigst deinen Vater im Himmel. Dahinter stehen dämonische Lehren, das ist Fakt. Ja? Aber das raubt der Gemeinde die Kraft. Du kannst Christus nicht zerteilen in deinen Charakter, seinen Charakter und seine Werke beiseite tun. Hat er doch selbst gesagt, wir sollen dieselben Werke tun wie er. Und wenn er für Kranke gebetet hat und sie wurden gesund, dann sollen wir dasselbe tun. hat dort keine Ausnahme gemacht. Untrennbar. Und dieses Kapitel von der Liebe, 1. Korinther 13, 13, endet mit dem Vers 13. Und dort steht, es bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Den Vers haben wir schon oft gehört, haben wir zitiert. Wer so prophetische Bücher gelesen hat, weiß genau, dass diese drei Dinge, diese geistlichen Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe, drei riesengroße Engel Gottes sind, die im Dienst Gottes stehen. Aber was will Paulus da uns sagen? Erstens, die Liebe ist die größte von allen. Aber er bringt dort einen Zusammenhang zu Glaube und Hoffnung. Am Ende vom Kapitel über die Liebe bringt er in Vers 13 Glaube, Hoffnung und Liebe, also den Glauben und die Hoffnung noch dazu. Das heißt, wenn die Agape-Liebe von Gott kommt, eine göttliche Gabe ist, ist auch die Hoffnung eine göttliche Gabe. Etwas, was übernatürlich ist, was von Gott kommt und was Gott in einen Menschen hineinpflanzt. Hoffnung ist von Gott. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr an Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also ist Hoffnung von Gott. Und wer schenkt diese Hoffnung? Der Heilige Geist. Und weil es von Gott kommt, genauso wie die Agape-Liebe, gehört es im Zusammenhang mit der Liebe. Aber wie ist es mit dem Glauben? Sollen wir nicht den Glauben hervorbringen? Der Glaube, das Vertrauen zu Gott, steht auch im Korintherbrief, 2. Korinther, die Stelle kommt irgendwann mal noch, 2. Korinther, da steht geschrieben, dass wir alle denselben Geist des Glaubens haben. Und an einer anderen Stelle beschreibt Paulus das so, wir alle haben das ein Maß des Glaubens erhalten. Das heißt, die Liebe, die Hoffnung und auch dein Glaube, dein Vertrauen an Gott kommt von Gott. Dass du Gott lieben kannst, hat er dir erstmal die Liebe gegeben. Dass du eine Hoffnung haben kannst auf das zukünftige, auf das ewige Leben. Und diese Hoffnung deine Antriebskraft ist. Eine Hoffnung bedeutet eine Sichtweise auf eine wunderbare Zukunft. Und im Hebräerbrief steht, diese Hoffnung reicht bis ans Innere des Vorhangs, wie ein Anker. Da bist du verankert mit der Hoffnung. Also die Hoffnung kommt von oben und du haust mit der Hoffnung, setze deinen Anker in Gott. Es kommt von ihm und du verankerst dich in ihm. Und so genauso ist es mit dem Glaube. Wenn du sagst, oh, ich habe kein Glauben oder mein Unglaube, ich kann das nicht glauben. Ihr Lieben, Gott hat jedem von uns einen Geist des Glaubens gegeben und ein Maß des Glaubens. Es kommt alles von ihm. Deswegen hängt Glaube, Hoffnung und Liebe so eng zusammen. Und deswegen bleiben sie in alle Ewigkeit. Das heißt nicht, dass das hier auf der Erde vorbei ist. Wenn hier mal Finish ist und wir gehen zu Gott, bleiben Glaube und Hoffnung und Liebe bei ihm bestehen, weil es von ihm kommt. So, und wenn du diesen Zusammenhang mal erkannt hast, dass wenn du sagst, mein Glaube ist so schwach, ich kann diese Dinge nicht glauben. Es muss nicht unbedingt die Garage sein mit der blauen Tür, was wir als super Zeugnis halt gehört haben. Auch andere Dinge. Mein Glaube ist so schwach. Dann hat das etwas mit der Liebe zu tun. Mit der Beziehung zu Gott. Weil der Glaube wächst aus der Gemeinschaft mit dem, dem du vertraust. Und was er dir kommuniziert. Aus diesen zwei Dingen wächst der Glaube. Aus der Gemeinschaft, deswegen hängt Glaube und Liebe zusammen. Und die Hoffnung ist ja diese Sichtweise, dass das geschieht, diese positive Erwartung der Zukunft. Die enge Beziehung zu dem, dem du glaubst, nämlich Jesus und dem Vater, hat automatisch zur Folge, dass das Maß des Glaubens in dir wächst. weil du ein unwahrscheinliches Vertrauen hast in dem, der mit dir Gemeinschaft hat. Du erkennst Gott, dass er der Herr ist über allem. Und dann sind es nicht nur leere Phrasen, die du sprichst, alles ist möglich, dem, der glaubt, Gott ist alles möglich und nichts unmöglich. Er steht über allen, er ist der, der war, der ist und in alle Ewigkeit sein wird. Du erkennst ihn, dass er so ist. Und aus dieser Erkenntnis Gottes wächst Vertrauen. Und das heißt im Griechischen Pistis und das heißt Glauben. So, und aus dieser Erkenntnis Gottes, aus dieser Gemeinschaft mit ihm, ist noch was. Das heißt, Gott ist kein stummer Gott. Ja, die Götzen, die hingestellt haben, Baal, Aschera und das ganze Zeugs, das waren stumme Götter, die konnten nicht reden. Und wenn sie gesprochen haben, waren es Dämonen. So. Aber unser Gott ist ein redender Gott. Ein kommunikativer Gott, der spricht und es geschieht. Das bedeutet, wenn du in Gemeinschaft mit ihm bist, bist du in einer Gemeinschaft der Kommunikation und er spricht zu dir aus seinem Wort. Die Hauptquelle, wie Gott zu dir redet, ist sein Wort. Weil auch das Prophetische hat, das Rema-Wort hat auch alles seine Bedeutung. Nur wie man heute von der Bore hier das Wort der Weissagung hatten oder im Lobpreis, das sind alles Reden Gottes und wir sollten ja streben nach der Gabe der Weissagung. Aber diese Dinge müssen geprüft werden durch das Wort Gottes. Weil alles muss sich an dem Wort Gottes messen. Weil das ist das siebenfach geläuterte Wort Gottes, was den Menschen gegeben wurde. Auch wenn du nicht alles verstehst, ist es dennoch Gottes Wort. So, und die Hauptkommunikationsquelle, wie Gott mit dir spricht, kommuniziert, ist durch das Wort. Wenn es nicht so wäre, hätte er es dir nicht gegeben. Weil das Wort Gottes ist für jeden Menschen verfügbar. Und deswegen schreibt Paulus im Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Hören der Verkündigung. Oder der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Denn die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn jemand zu dir spricht, zum Beispiel jetzt hier, dann wird dein Glaube aufgebaut. Ich habe interessante Feststellungen getroffen zu dem Seelsorge-Seminar, was wir hier gemacht haben. Sagte dein Bruder aus einer anderen Gemeinde hinterher, es waren schwere Themen und tiefe Themen, aber hinterher, ich bin total aufgebaut hier von dieser Stätte nach Hause gegangen. Was hat diesen Bruder aufgebaut? Das Wort Gottes, die Wahrheit. Amen. In Moldawien, als wir das Seminar gemacht haben letztes Jahr, sagte die Natalia hinterher zu uns, hier, der Bruder, der hat uns dann mit seinem Auto dann in die andere Gemeinde gefahren, der konnte kaum Englisch und ich mein Russisch, das war verschwindend gering. Aber wir haben es mit Händen und Füßen, haben wir uns dort unterhalten. Und sie sagte, dieser Bruder hatte am Ende des Seminars eine große Freude in seinem Herzen. Da war nicht bloß aufgebaut, sondern da war voller Freude. Und das ist die Freude des Heiligen Geistes, die Freude an der Wahrheit, die Freude am Wort Gottes. Das wirkt das Wort Gottes. Amen. Nicht ich, sondern der Heilige Geist. Man ist bloß ein Kanal. Amen. Das heißt, der Glaube kommt aus dem Hören der Verkündigung und die Verkündigung muss natürlich aus dem Wort Gottes kommen, sonst gibt es keinen Aufbau. So, das bedeutet für dich, dass du genauso das Wort Gottes hören kannst, auch wenn du keine Predigt hörst, indem du zu Hause das Wort Gottes liest. Also wächst dein Glaube durch das Lesen des Wortes Gottes. Durch drei Dinge. Durch das Lesen des Wortes Gottes, indem du das zu dir nimmst. Und ihr Lieben, das ist die einzigste Quelle der Wahrheit, die es auf diesem ganzen Planeten gibt. Weil Jesus sagt, er ist, die, ja, das Schild haben wir ja draußen dran, ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann steht an der anderen Stelle, der Geist ist die Wahrheit, der leitet uns in aller Wahrheit. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Und dann steht in Psalm 119 die Summe des Wortes, also vom 1. Mose bis Offenbarung 22, ist die Wahrheit. Also gibt es auf diesem Planeten nur eine Art von Wahrheit und das ist das Wort Gottes. Und Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und der Heilige Geist, der die Wahrheit ist, erteilt dir diese Wahrheit zu. Das heißt, ohne den Heiligen Geist kannst du das Wort Gottes überhaupt nicht verstehen. So hat Gott dir diese Wahrheit vom Himmel gegeben, so ist auch das, was du hier in Schriftform hast, in natürlicher Form, übernatürlich. Es ist das, womit Gott mit dir kommuniziert. Und alles andere auf dieser Erde muss ich an dem Wort Gottes messen und vieles sind Lügen und Illusionen des Teufels. Deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, unser geistlicher Kampf besteht darin, diese überspitzten Gedankengebäude herunterzureißen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht menschlich, sondern mächtig für Gott, geistig, zur Zerstörung von Festungen. Sie zerstören überspitzte Gedankengebäude. Und was sind Festungen? Sind Gedankenfestungen, die in Menschen sitzen. Das heißt, jede Weltanschauung, jede Religion und jede Weltanschauung ist eine Gedankenfestung, die in die Menschen implantiert wird. Und durch das Wort Gottes haben wir die Vollmacht, Autorität und Aufgabe, diese Gedankenfestung runterzureißen durch die Verkündigung des Wortes Gottes und durch die Proklamation des Wortes Gottes und jedes überspitzte Gedankengebäude, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, dann nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Was ist das? Dann kommt es unter die Wahrheit. Amen. Zum Beispiel die jüngere Generation, die ist zum Glück davon verschont geblieben. Ihr habt dafür andere vielfältige Herausforderungen mit Gedankenfestung, Humanismus zum Beispiel, Genderideologie, Humanismus. Das alles ist das, was auf die junge Generation in vielfältiger Art und Weise einströmt. Wir hatten damals hier in der DDR eine Gedankenfestung, die den Leuten eingetrichtert wurde. Und das ist der Marxismus-Leninismus oder Kommunismus. Ne? Und das wurde den Leuten eingetrichtert. Ich habe mich, preis dem Herrn, wurde ich christlich erzogen. Da habe ich mich dagegen gewehrt. Es ging an mir vorbei. Aber es sind viele, die du auf der Straße triffst, die aus diesen Generationen kommen. Die sind atheistisch, die glauben nicht. Weil denen wurde der Glauben durch diese Gedankenfestung genommen. Die wurden gottlos gemacht. Gott ist tot. Nassische Slogans gab es damals. Oder wie hat Honecker gesagt, oder vorher die anderen, die vorher waren, Peak und whatever. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja? Was gab es dann? Verregnetes Jahr. Also Gott lässt sich nicht spotten. Das sind solche Slogans. Oder einzuholen ohne überholen. Also das kann nur aus solchen überspitzten Gedankengebäuden kommen. Aber die Leute haben das geglaubt. Und manche haben sich nach der Wende das Leben genommen. Weil für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Dieses Gedankengebäude, dieses überspitzte Gedankengebäude ist in ihnen zusammengebrochen. Weil Gott die Wende geschenkt hat. So, das heißt, wenn wir müssen erstmal bei uns diese überspitzten Gedankengebäude runtergerissen werden. Wenn du noch glaubst, dass das Wort Gottes nicht die Wahrheit ist, muss was runter. Eine Lügenfestung. Es geht nicht darum, ob die Bibel wahr ist. Viele Theologen könnten ihren Job quittieren. Die Bibel durchforschen, ob das wahr ist oder nicht, historisch belegt, historisch kritisch. Und den ganzen dieses ganze Zeug hat das Land der Reformation hervorgebracht und die Nationen verseucht mit der historisch-kritischen Bibelauslegung. Das ist dämonisch. Wir haben die Reformation exportiert, aber auch dieses Zeug. Das eine kam von Gott, das andere vom Teufel. So könnten viele Theologen ihren Lehrstuhl quittieren, weil sie sind damit beschäftigt, herauszufinden, ob das Wort Gottes wahr ist oder nicht. ob Teile davon wahr sind oder nicht. Diese Diskussion ist vollkommen nutzlos. Weil wenn das die Wahrheit ist, warum müssen wir diskutieren, ob es die Wahrheit ist? Das Wort Gottes geht es nur darum, nicht ob es wahr ist oder nicht wahr ist, sondern ob du es glaubst oder nicht glaubst. Das ist die Frage. Nicht, ob es wahr ist oder nicht wahr ist, sondern ob du glaubst oder nicht glaubst. Das ist die Frage. Und deswegen gibt es, wenn das Wort Gottes schneidet, ja wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, in einem drin und trennt zwischen Seele und Geist, aber das schneidet auch mitten in eine Versammlung rein, mitten in eine Familie, mitten in eine Stadtregion, mitten in eine menschliche Kommunität. Und das Wort Gottes trennt immer. Zwischen denjenigen, die überführt sind, sagen, ja, das ist die Wahrheit, die glauben, und denjenigen, die sagen, ich glaube nicht, und die noch dagegen aufstehen. Das war zur Zeit von Jesus so, und es ist bis heute so, und es wird immer so bleiben, bis dass der Herr wiederkommt. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch den Frieden zu bringen. Jetzt sind wir mal bei dem Frieden, ne? Er bringt den Shalom, aber er sagt, ich bin nicht gekommen, um euch zwischenmenschlichen Frieden zu bringen, sondern Trennung. Mein Wort bringt Trennung zwischen Vater und Mutter, zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, zwischen Eltern und Kindern. Und preist dem Herrn für eine intakte Familie, wo alle dem Herrn nachfolgen. Amen. Aber du wirst Leute in deiner Verwandtschaft vorfinden, die nicht an Gott glauben, und die sich noch gegen dich wenden. Also das Wort Gottes trennt. An Jesus misst sich alles. Du kannst dich für ihn oder gegen ihn entscheiden. So, dein Glaube wächst aus der Erkenntnis Gottes, der liebevollen Gemeinschaft mit ihm. Dein Glaube wächst, indem du das Wort Gottes hörst und in dir aufnimmst. Und wie nimmst du das Wort Gottes auf? Indem du nachsinnst. Ich hatte diese Woche mal ein Gespräch mit dem Bruder von Mensch, Bibel lesen, haben uns darüber unterhalten, da habe ich ein paar praktische Tipps gegeben. Ich erwähne bloß kurz, machen vielleicht nächste Woche mal tiefer weiter, weil das sind so simple Dinge, die man schon mehrmals gesagt hat, aber das braucht die Gabe der Wiederholung, damit es tiefer geht. Damit man das auch praktizieren. Weil ich habe beobachtet, in der jetzigen Zeit, wo wir leben, fällt es diese geistliche Disziplin, mit dem Wort Gottes umzugehen, nämlich das Nachsinnen über dem Wort, fällt den Geschwistern immer schwerer, weil ihre Gedanken gefüllt sind von der Informationsflut des Internets, der Medien. Und das macht es dir schwerer, über das Wort Gottes nachzusinnen, weil dann fehlt auf deiner Festplatte gewisse Speicherkapazität. Also ich meine die hier oben oder im Herz. Es ist wirklich so, weil man ist auf diese schnelle Abfolge von Informationen und dann zum nächsten. Das verdirbt diese geistliche Eigenschaft, wo das Wort Gottes tiefer fällt. Das ist eine Strategie des Teufels dahinter. So, das heißt, dein Glaube wächst, indem du das Wort Gottes wohin aufnimmst? In dein Herz. Die Wissenschaft, die ist jetzt da dran, ne? Ich habe gestern einen Kurzbericht gelesen, dass Neurologen, Wissenschaftler, hochkarätige, sie haben jetzt ein Forschungsprojekt, wie der Mensch glaubt. Die merken, dass Menschen an etwas Übernatürliches glauben. Und jetzt sind sie dran, das Gehirn eines Menschen zu erforschen, wie der Glaube im Gehirn abläuft, welche Neuronen da unterwegs sind und welche Gehirnströme da besonders aktiviert werden. Das sind die jetzt dran, um das zu messen. Weil die haben gemerkt, dass der Glaube einem kranken Menschen hilft zur Besserung. Und das ist überhaupt seine Hoffnung, dass die Menschen eine Hoffnung haben. Jetzt wollen sie das wissenschaftlich erforschen, wie das in dem Körper abgeht. Aber der Glaube ist etwas Übernatürliches, ist eine geistige Substanz, die von Gott kommt, die man nicht messen kann. Und schon gar nicht, wie diese Wissenschaftler rangehen, dass die das Gehirn untersuchen. Weil das, wo kommt der Glaube her? Wo befindet sich der Glaube in dir? Im Herzen. Und das kann kein Wissenschaftler erforschen. Denn es steht geschrieben, nur Gott kann das Herz ergründen. Ich meine, es schon mal gut, dass Sie sich auf die Suche machen, ne? Und mögen Sie Gott dabei finden, aber im Herzen nicht. Hier kannst du erstmal das bewegen, Gedanken, aber das muss dann herunterrutschen. Psalm 1, Vers 2 und 3. Wer seine Lust hat, sein Wohlgefallen am Wort Gottes, ich sage hier Gesetz oder Tora des Herrn, ich sage mal am Wort Gottes, und über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und alles, was er gerät, gerät ihm wohl. Amen. Wunderbare Verheißung. Wir wollen alle Bäume am Wasser sein, Frucht bringen, alle Zeit gut, egal wie es, ob dann Wüste ringsherum ist, wir sind am Wasser gepflanzt. Und was bringt dich an diesen Ort, wo ständig Wasser nachfließt, indem du Tag und Nacht über dem Wort Gottes nachsinnst? Ich habe auch diesem Bruder jetzt mal einen Tipp gegeben, weil er sagt, früh habe ich nicht so viel Zeit zum Bibellesen, aber ich habe mir das jetzt vorgenommen im neuen Jahr. Da habe ich gesagt, er nimmt doch bestimmte Abschnitte vor, manchmal bloß ein Vers oder zwei Verse raus. Vor allen Dingen was über deine neue Schöpfung, wer du in Christus bist und solche Verse. So habe ich es früher auch gemacht. Und diesen Vers nimm mit auf Arbeit und sinn drüber nach. Es gibt auch Zeiten in der Pause oder wenn du zur Arbeit fährst oder zwischendrin mal, wo du nicht ständig nur konzentriert arbeiten musst, dann kannst du diesen Vers hochholen und kannst über diesen Vers nachsinnen. Und wenn du Tag und Nacht über diesen Vers nachsinnst, zum Beispiel habe ich das jetzt gemacht mit 1. Johannes 4, Vers 17. Das ist so, die Liebe vollkommen, so sind wir in der Welt wie er. Das verändert dich, das bringt eine Offenbarung und das Wort Gottes wirkt dann in dir. Erstmal eine Auferbauung und eine Sichtweise und Gedankenmuster waren dabei runtergerissen. So, und das Nachsinnen, ich wiederhole es nochmal, habe ich schon mehrmals gesagt, kann jemand ganz deutlich gut verstehen, der sich in der Landwirtschaft auskennt. Und zwar, wenn du eine Kuh beobachtest, die sein Grasbüschel abreißt oder schönes Heu hier, so langstielig ist oder feines, weiches Heu, je nachdem. Es gibt also Heumilchbauern, die haben besondere Milch. Kriegst du mehr dafür, wenn du deine Kühe nur mit Heu fütterst. Nehmen wir mal die Heumilchkuh, die so ein richtiges Büschel Heu verschlingt. So, dann, du kennst sie auch, ne? Und dann schluckt sie es erstmal hinter und dann holt sie es wieder hoch. Dann liegen die auf der Wiese rum oder am Stall und dann geht's um. Und dann wird es wieder durchgekaut und schlucken die es wieder runter. Und das geht mehrmals so, bis es dann unten bleibt und nicht mal hoch macht, und dann holt sie sich das nächste Büschel. So. Und so musst du es mit dem Wort Gottes machen, im bildlichen Sinn. Du musst das verdauen, runterschlucken, aber wenn es noch nicht ganz durch ist, wieder hoch und wieder nachsinnen. Bis es am Ende hier unten ankommt und bei dir kommt es nicht mehr hoch. Das gute Wort Gottes, wenn es zur Gewissheit geworden ist. Amen. Denn der Glaube, Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine feste Zuversicht, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln, eine völlige Gewissheit, ein völliges Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wo kommt dieser Glaube her? Aus dem Wort Gottes. Aus dem Nachsinnen wächst dein Glaube. Und dann erst dann angekommen, ich wiederhole das, wenn es zur Gewissheit geworden ist. Also dein Glaube wächst durch die Gemeinschaft mit Gott. Du hast Vertrauensverhältnis. Er kommuniziert mit dir durch sein Wort. Du sinnst darüber nach. Dann gewinnt es an Stärke in dir und Substanz. Und dann kommt noch ein dritter Punkt, wie dein Glaube wächst. Und das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das steht im zweiten, dann schließen wir ab heute hier. Meine Aufzeichnung, magst du lange nicht dran, war das reicht für 30. 2. Korinther 4, Vers 13. Aber ich will auch nicht so durchrasen. Ne? Das muss wirklich auch ins Herz dringen. 2. Korinther 4, Vers 13 habe ich vorhin schon erwähnt, weil wir aber alle denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch und so reden wir auch. Amen. Dein Glaube wächst, wenn du davon sprichst. Deine Worte verraten, ob du Glauben hast. Beziehungsweise, das ist jetzt so natürlich die negative Seite, aber ich würde es mal positiv bewirken, was dein Glauben wachsen lässt. So wie du glaubst, so redest du auch. Das heißt, das Wort Gottes, was in dir zur Substanz geworden ist durch Nachsinnen oder überhaupt das Wort Gottes, kannst du nehmen und es laut aussprechen. So sprechen wir auch. Das heißt, die Proklamation des Wortes Gottes. Weil das Hören des Wortes Gottes produziert ja wieder Glauben. Und wenn du kannst ja nicht, jetzt hörst du die Predigt, aber zu Hause kannst du dir selber predigen, indem du Schriftstellen laut aussprichst und proklamierst. Ich habe es heute früh auch gemacht, nach dem Frühstück. Simone fand es sehr gut. Ja, weil das baut den Glauben auf. Und dann mache ich eigentlich jeden früh auch andere Schriftstellen. So, und dann sagst du dem Teufel, was Sache ist. Ja? Dass du auf der Wahrheit stehst, die Wahrheit glaubst, konfrontierst die Mächte der Finsternis. Aber durch das Aussprechen des Wortes Gottes, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes aussprichst, hat es den super Nebeneffekt, dass du deinen Glauben aufbaust. Amen. Das ist wieder so ein Kreislauf. Und du verbreitest in deinem Haus, in deinem Umfeld eine glaubensvolle Reich Gottes Atmosphäre. Wie wir glauben, so sprechen wir auch. Also dein Glaube wächst durch die Erkenntnis Gottes, die liebevolle Beziehung. Dein Glaube wächst aus dem Wort Gottes und indem du es nachsinnst drüber und es laut aussprichst. Und es gibt noch einen allerletzten Punkt, wie dein Glaube wächst. Und der ist eigentlich sehr entscheidend. Das zu tun, was du glaubst. Das zu tun, was du glaubst. Und da machen wir nächste Woche weiter. Weil sonst hat das beste Wort Gottes keine Kraft, wenn du das nicht glaubst und tust. Wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Menschen, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Wer meine Worte hört und sie nicht tut, der baut auf den Sand. Gemeinschaft, das Wort Gottes nachsinnen, proklamieren und es tun. Dadurch wächst dein Glaube. Amen. Und dann bist du wie Christus in dieser Welt. Das Wort Gottes, diese Dinge haben die oberste Priorität vor allen anderen geistlichen Dingen. Auch in deiner, ich habe doch diesem Bruder diese Woche gesagt, das Wichtigste in deiner persönlichen Zeit mit Jesus ist das Wort Gottes. Gebet hat seine Wichtigkeit, Anbetung und Danksagung seine Wichtigkeit, aber die Danksagung, die Anbetung und das Gebet hat keine Kraft, wenn kein Glaube da ist. Und der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, die Betätigung, die Beschäftigung mit dem, was ich jetzt gesagt habe, mit dem Wort Gottes, bildet die Grundlage für alles weitere Geistliche. Du kannst Gott nie anbeten, wenn du nie weißt, wer er ist. Aus dem Charakter und aus dem Wort Gottes. Wenn du keinen Glauben hast, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da kannst du laut singen, meine Seele lobe den Herrn und alles in mir vom Aufgang der Sonne bis zum ihrem Niedergang. Und Gott sagt, das war schön, was du mit deinen Lippen singst. Aber in deinem Herzen sieht es ganz anders aus. Du musst dich mir nahen. Gemeinschaft, im Wort Gottes nachsinnen, proklamieren, tun. Und dann hat deine Anbetung Kraft. Und dann hat auch dein Gebet Kraft. Amen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für deine Treue. Danke für dein Wort der Wahrheit. Danke, dass du so gut bist und dass du uns die Wahrheit geoffenbart hast in Christus und durch deinen Geist in deinem Wort. Vater, wir danken dir, dass wir uns absolut auf dein Wort verlassen können, dass es die Quelle der Wahrheit ist. Danke, dass du damit zu uns sprichst und führe uns tiefer in die Gemeinschaft, in die Erkenntnis mit deiner selbst hinein, durch den Heiligen Geist. Gib uns einen Hunger nach dem Wort Gottes, dass wir gar nicht anders können, wie uns das Wort Gottes zu vergraben. Und ich bete, Herr, dass du alle anderen Quellen, denen wir nachjagen, Informationen, weißt, dass du die austrocknen lässt, dass wir hauptsächlich nach dem Wort Gottes trachten. Weil das ist geistliche Substanz, die aus dem Himmel kommt, die uns aufbaut in dieser Zeit. Dass wir auch das Wort Gottes proklamieren und drüber nachsinnen, dass es in uns zur Gewissheit wird. Danke, dass du uns zu Glaubenshelden, zu Kindern machst in dieser Zeit. Und wir danken dir, Vater, dass du uns für all diese Prozesse deine Gnade im Heiligen Geist, dem Helfer, gegeben hast. Amen.